Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich musste in der letzten Woche viel darüber nachdenken, was uns so alles Freude macht. Freude war so ein bisschen mein Thema. Was uns Freude macht und was uns fasziniert. Und ich bin da so auf ein paar Dinge gekommen. Ich denke, ihr könnt euch damit identifizieren. Sagen, boah, herrlich, ich hab den Job bekommen. Paul, ich hoffe, du sagst das dann. Den ich wollte. Wie herrlich ist das denn? Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Es geht aufwärts. Herrlich. Oder, hey, mein neues Eigenheim. Na, wo ist es denn? Hat mich an irgendeine Hütte hier erinnert. Ihr wisst wer. Okay, das könnte auch Auto, Wohnmobil sein. Wir sind begeistert. Herrlich. Herrlich, wir haben geheiratet. Warum lachst du jetzt? Ich kann ja kein anderes Bild dafür nehmen. Naja, ich war auch mal jung und meine Frau auch, aber herrlich! Das freut uns! Ab jetzt alles super! Und gerade auch aktuell, wenn man sieht die Begeisterung, endlich wieder Fußball. Mann, können die Leute sich freuen. Fußball. Was für eine Euphorie, das begeistert. Und sehr bald, in meinem Fall, nächste Woche, Urlaub. Herrlich, diese Landschaft, wir fahren nach Bayern. Herrlich. Okay, für die anderen, die mehr ins Meer fahren, habe ich auch was mitgebracht. Meer. Herrlich. Lago Maggiore, herrlich. Schaut, was ich sagen will, das alles fasziniert uns, das begeistert uns, das löst Freude aus. Und zu jeder Zeit in der ganzen Weltgeschichte wäre Freude das gesuchteste Produkt, wenn man es denn kaufen könnte. Das wäre so. Und so jagen wir allem nach, was uns Freude verspricht. Und Freude ist wichtig. Sie ist existenziell, glaube ich jetzt mal. Das ist eine These. Freude sagt uns, was wir im Leben am meisten schätzen. Sie definiert uns fast als Menschen. Von daher gibt es unendlich viel, das Freude verspricht. Und da wird eine Frage, gerade für euch junge Leute, sehr zentral sein. Können wir dabei auch oberflächliche und unechte Freude erwischen? Bei dem Mega-Angebot? Fake-Freude? Geht das? Und wenn es so viele Angebote gibt, was darunter ist denn eigentlich wahre Freude? Also die Frage muss man sich schon mal stellen. Jetzt lesen wir seit 2 Jahren das Johannesevangelium. Und wir machen da heute mal eine kurze Unterbrechung in Kapitel 14. Da sind wir angelangt und wir machen jetzt eine Unterbrechung. Wir halten inne und fragen uns diese Frage, haben wir gesagt, herrlich. Herrlich. Haben wir da Herrlichkeit gesehen? Sven hat so angedeutet, wir hetzen so durch unseren Alltag und machen dies und jenes, hetzen durch, innehalten. Ganz ehrlich, mein Eindruck ist, wir hetzen durchs Johannesevangelium, durch. Dann müssen wir innehalten. Um was geht's denn überhaupt? Das wollen wir heute machen. Habt ihr Herrlichkeit gesehen? Also nicht, dass ihr jetzt alles auswendig aus dem Kopf wiedergeben können müsstet, sondern haben wir gemeinsam diesen Eindruck gewonnen, der Gott für uns herrlicher erscheinen lässt als alles andere. Habt ihr diesen Eindruck gewonnen? Oder sind wir nur durchs Johannesevangelium gehetzt? Wir haben in Kapitel 1 gesehen, okay, ich gebe zu, das ist lange her, deswegen erinnere ich euch nochmal, in Vers 11, Johannes 1, er kam in das Seine. Er kam in seine Schöpfung. Und die Seinen, konkret Israel damals, nahmen ihn nicht auf. Und dann hatte Johannes uns beschrieben, wie Jesus als Gott in diese Welt kam. Und er beschreibt es in Johannes 1 so, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann gibt er eine Beschreibung, was die Apostel, als sie das live sahen, was das mit ihnen gemacht hat. Er schreibt in Johannes 1, Vers 14, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das haben wir gesehen. Schaut, da reißt der Himmel auf in Johannes 1 und Menschen sehen ihn und sind fasziniert und sehen Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 18 erinnert uns Johannes daran, zunächst mal, niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand. Kein Abraham, kein Mose, kein David, kein Jesaja. Und dann heißt es weiter, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Darf ich uns fragen bei dem Inhalt von heute, sind wir da, wo die Apostel waren? Anders gefragt, wenn all das andere doch nicht so herrlich mehr ist oder wäre, mein Job nicht, meine Karriere nach unten ging, meine Ehe stressiger wird als gedacht, mein Vermögen sich nicht mehr hat, meine Gesundheit mir einen Streich spielt, mein Urlaub voll daneben geht, meine Beziehung in die Brüche geht, dass wir dann dennoch sagen, aber dieser Messias hat mir den Vater gezeigt. Er hat mir gezeigt, wer Gott ist. Und das ist das Schönste, das ist das Wertvollste, das ist das Herrlichste, was ich habe. Meine Beziehung zu meinem Gott ermöglicht durch diesen Christus. Hast du Herrlichkeit gesehen? Die Aposteln sagen, das ist unsere Freude. Das ist unsere Freude. Und das ist ein guter Zeitpunkt für uns, jetzt mal innezuhalten. Seit 2 Jahren gehen wir Woche für Woche durch dieses Evangelium. Und ich merke, ganz ehrlich, ich sag's von mir her, dass ich selbst einen Break brauche. Es ist mir zu viel. Ich sage, Gott, ich kann das alles gar nicht mehr verarbeiten. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Die Frage ist, was sehe ich sonntags, wenn ich euch das weitergebe? Und nächsten Sonntag kommt wieder das Neue und wieder was Neues. Wir hetzen durch. Was bleibt liegen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Frage stellen. Mal innehalten. Innehalten. Was haben die Jünger gesehen? Herrlichkeit. Darf ich euch, die ihr das jetzt schon mitverfolgt, fragen, als Frage ist das formuliert. Siehst du das auch? Siehst du das auch? 2 Jahre. Ich möchte mit euch einen kurzen Rückblick machen, wenn ihr mir das erlaubt. Was Johannes für uns alles festgehalten hat bis jetzt. Alles konnte er nicht schreiben, so hat er ja geschrieben. Die Welt würde es nicht fassen, es ist zu faszinierend. Also er hat aussortiert. Es war alles zu eindrücklich, zu faszinierend, es war zu herrlich. Kapitel 1, womit fängt er an? Ich habe es eben schon angedeutet. Christus kommt vom Himmel als der Logos, als das Wort. Und er kommt und er begegnet und er beruft Menschen. Kapitel 2, da kommt das Wort Herrlichkeit vor. Dieser Christus zeigt uns Gottes Herrlichkeit. Wie? Woran sahen sie zuallererst seine Herrlichkeit? Und jetzt wird es sehr weltlich in Johannes 2. Wasser in Wein. Und was schreibt Johannes? Und als er das getan hat, wir haben Herrlichkeit darin gesehen, dass er Wasser in Wein gewandelt hat, dass die Party weitergehen konnte. Wir haben Herrlichkeit gesehen. Kapitel 3, der Messias rede von der absoluten Verlorenheit des Menschen mit dem Pharisäer Nikodemus. Unfassbare Aussagen, die er da gemacht hat. Wir haben lange drüber nachgedacht. Kapitel 4, Jesus spricht von Gottes Nahekommen. Eine Frau am Brunnen, die einige Male die Ehe gebrochen hat und sie erkennt, wie sehr dieser Messias sie kennt und auch ihre Biografie kennt und ihr dennoch begegnet und sich um sie kümmert, ihre Fragen beantwortet, sie als Frau und als Samariterin. Kapitel 5, es war Herrlichkeit zu sehen, als er einen 38 Jahre Gelähmten heilte, der dann auf einmal wieder laufen konnte und wie er sich danach kritischen Diskussionen aussetzen musste. Kapitel 6, das Kapitel müssen wir kennen. Das ist die Predigt im Blick auf Rettung. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens und das löste eine Welle von Juhu-Rufen aus. Abgänge. Viele gingen weg. kraftvolle Predigt von Jesus, die ein Weglaufen bewirkte. Kapitel 7, da fängt es an, die ganzen Diskussionen auf dem Laubhüttenfest. Seine Autorität wird hinterfragt, sein Gesandtsein von Gott wird hinterfragt, seine Gottheit wird hinterfragt. Kapitel 8, immer noch Laubhüttenfest. Die Predigt im Blick auf geistliche Erkenntnis wird erhalten, im Blick auf ich bin das Licht der Welt. Kapitel 9, ein Blindgeborener sieht wieder. Und das dient Jesus erweiternd als Illustration, wo er dann sagt, dass jeder Mensch geistlich blind ist und nur von Gott her wieder geistlich sehen kann. Johannes 10. Jesus hat geredet von, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich führe mein Volk wieder wohin? Der Weg nach Hause. Das hat er gesagt. Kapitel 11, ein unfassbares Wunder. Wir haben uns schon gewöhnt, das war ein Wunder. Johannes sagt, boah, wir haben das gesehen haben, das war Herrlichkeit für uns. Da ist jemand tot. 3 Tage lang, der stinkt schon im Grab. Und Jesus macht ihn lebendig. Und wieder illustriert Jesus damit erweitern, dass jeder Mensch auch geistlich tot ist und er zuerst neues Leben von Gott braucht, um wieder geistlich zu leben. Kapitel 12, da war die Zeit der Entscheidung in Johannes. Die Juden wollen Jesus in der Mehrheit nicht und planen, ihn umzubringen und auszuschalten. Und dann zieht sich Jesus zurück in Kapitel 13, ist nur noch mit seinen Jüngern zusammen und intern erklärt er ihnen vieles im Blick auf den Abschied. Judas geht aus dem Kreis raus, jetzt sind sie nur noch 11 in diesem kleinen Hauskreis intern. Da sind wir jetzt stecken geblieben in Kapitel 14. Und dort redet Jesus jetzt, und da waren wir letzten Sonntag, von einem Weg, den er alleine gehen wird und dass er danach selbst zum Weg für alle anderen wird, die nach Hause kommen wollen zum Vater. So, das ist der Stand, wo wir jetzt sind. Wir haben fast 14 Kapitel angeschaut. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Herrlichkeit. Meine einzige Freude. Jeden Sonntag kriege ich hier was mit von meiner einzigen Freude, die bleibt. Hast du das gesehen? Christus ist der Einzige, der Menschen wieder nach Hause führt. Das haben wir letzte Woche betrachtet. Ab Kapitel 14, Vers 8, also nächste Woche, ich greife schon mal vorweg, da wird er uns jetzt erklären, wie dieses neue Leben aussieht. Aber das macht nur Sinn, wenn wir heute sagen, wow, ich glaube, was Jesus uns gelehrt hat im Johannesevangelium. Er ist die zentrale Person in meinem Leben. Ich will wissen, was er dazu zu sagen hat. Darum geht's. Schau, das alles war für den Apostel Johannes Herrlichkeit, die er gesehen hat und die er uns schriftlich hinterlassen hat. Und es macht wirklich Sinn, glaub mir das, dass wir nach 14 Kapiteln und 7 Versen im Johannesevangelium mal innehalten. Das macht Sinn. Dass wir uns fragen, was haben wir denn gesehen, bevor wir nächste Woche mit Vers 8 weitermachen. Wisst ihr, wir können das alles lesen, du kannst die Bibel lesen und uns dabei nur gut fühlen, wieder ein bisschen Wissen über Gott angehäuft zu haben. Aber darum geht's nicht. Es soll dein Leben verändern. Es soll dein Leben prägen. Es soll deine Entscheidungen prägen. Es soll all das tief in deinem Leben verankert sein, dass wir die Erhabenheit, die Majestät, die Herrlichkeit Gottes sehen. Damals haben sie die gesehen, die Apostel. Andere nicht. Jesus, Herrlichkeit in Person. Redet die Bibel so erhaben von ihm wirklich? Oder machen wir Christen Jesus nur zu dem, was er ist? Ich glaube, wenn wir Johannes lesen, haben wir die Antwort klar? Nein, das ist das, was die Bibel sagt. Ich möchte mit euch 3 Gedanken heute denken. Der erste ist, wir sehen diese Herrlichkeit nicht so nebenbei. Du musst schon hingucken. Du musst schon hingucken. Ich hoffe, deswegen bist du jeden Sonntag hier. Ich will es genau wissen. Komisch, wir hören alle jeden Sonntag dasselbe. Die Jünger damals und das ganze Volk sahen und hörten alle dasselbe. Und dennoch haben nicht alle wie Johannes Herrlichkeit gesehen bei diesem Messias. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte bis heute. Und in der Kirche wird es im Moment ein bisschen sehr dramatisch. Ich sage einfach mal, es bleibt ja unter uns. Ich glaube, in der Kirche wird Gottes Herrlichkeit oft auch nicht mehr gesehen. Kirche wird sozial. Kirche wird politisch. Aber Geistliches bleibt auf der Strecke. Zu seinem Volk im Alten Testament musste Gott sagen, ihr könnt das nachlesen in Jesaja 52, durch euch, also mein Volk, kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Auch in der Kirche muss man heute genau hinhören und wir müssen aufpassen, wir sind nicht gefeit. Lasst uns immer sehr wachsam sein. Manche glauben an einen Christus in einem Sakrament oder Christus in irgendeinem Himmel, so einen mystischen Jesus, so einen Friedens-Jesus, einen sozialen Jesus, keine Ahnung. Das ist nicht das, was Johannes uns beschreibt. Und genauso dramatisch ist das, dass viele Christen, so einzelne Personen, die Herrlichkeit gar nicht mehr sehen. Bei vielen Christen heute wird die Herrlichkeit Gottes auf das reduziert, was es mir bringt. Was es mir bringt. Ja, Freude ist wichtig. Worship. Gott hat mich geheilt. Herrlich. Gott hat mir Reichtum geschenkt. Herrlich. Gott hat mein Problem gelöst. Herrlich. Gott will, dass ich meinem Leben vorankomme. Herrlich. Herrlich. Gott segnet meinen Weg. Und ansonsten lässt er mich in Ruhe. Herrlich. Aber die Herrlichkeit ist dann auch schnell vorbei, wenn das Leben doch mal anders läuft. Dann hat man große Fragezeichen an Gott und ist völlig irritiert, dass mein Leben jetzt so ganz anders läuft. Wieso? Ich bin noch mit Gott unterwegs. Was ist denn hier los? J.I. Packer hat es so formuliert, jetzt stelle ich euch da im Weg, aber ich zitiere es euch ja auch. Er sagt, das Hauptthema der alten guten Nachricht, also wenn wir so Apostelgeschichte lesen, vielleicht noch die ersten Jahrhunderte in der Kirchengeschichte, das Hauptthema der alten guten Nachricht war der Weg Gottes mit dem Menschen. Der Weg Gottes mit dem Menschen. Das Hauptthema der neuen guten Nachricht ist der Mensch und die Hilfe, die Gott ihm gibt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, schreibt er. Leute, Gottes Herrlichkeit wird nicht mehr gesehen. Das heißt, Gottes Name wird verunehrt. Wir verfügen nicht über Gott. Jeremia 2, Vers 11. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Fragt Gott. Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts ist. Anklage an Gottes Volk, nicht an die Heiden. Jesaja 52, ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Durch die Art und Weise, wie das Volk Gottes lebt. Wenn wir heute gucken in der modernen Theologie, die Christus die Macht und seine Autorität absprechen will, oder in Kirchen, die über Gott verfügen wollen und Herrlichkeit nur verstehen als etwas, das ihnen gut tut, die die Souveränität Gottes völlig ausblenden, oder auch bei einzelnen Christen, die zwar eine Ahnung von Gott haben, aber dennoch nicht tun wollen, was er ihnen sagt, sich alle Freiheiten herausnehmen und sich ihre Freude aus einer anderen Quelle holen. Und dann das Ganze noch fromm einpacken. All das verunehrt den Namen Gottes. Gott, wir müssen den Christus ernst nehmen, wie Johannes ihn uns bezeugt. Und das wollen wir tun, immer wenn wir hier zusammenkommen. Das Zweite. Und das ist wichtig für uns, dass wir das nochmal sehr fokussiert betrachten. Wir sind Gottes Geschöpfe, das heißt, er kann uns sagen, wie Leben funktioniert. Wenn wir das verdrehen, haben wir ein Problem. Wir sind geschaffen, um von Gott fasziniert zu sein. Wir sind geschaffen, um von Gott fasziniert zu sein. Schaut, woran wir uns freuen, sagt uns, was wir im Leben am meisten schätzen. Das ist so. Also ist das Thema Freude ein ganz zentrales im Leben. Es definiert uns in gewisser Weise. Also bevor wir hier weiterdenken, müssen wir uns fragen, von welcher Freude reden wir? Welche Freude suchen wir? Und was ist denn wahre Freude? Woher sollen wir denn das wissen? Und dabei kann uns helfen, jetzt wenn wir mal vier Arten von Freude unterscheiden. Und in dem Moment merke ich, ich sage innehalten und eigentlich sage ich, oh, nicht so viel Input, aber wir müssen darüber nachdenken. Und ihr denkt zu Hause weiter darüber nach. Was gibt es für Freude? Es gibt eine wirkliche falsche Freude. Über die möchte ich zwei, drei Sätze mehr sagen wie über die anderen. Das ist die gröbste und folgenreichste Verfälschung der wahren Freude. Falsche Freude. Merkst du nicht gleich? Falsche Freude ist die Freude, die Menschen an Sünde empfinden und es ganz toll finden. Dem Köder am Haken der Versuchung sagen, oh toll, sieht gut aus. Es gibt drei Lieblingslügen der falschen Freude der Sünde. Und damit ködert sie dich. Ich schreibe euch den Köder. Was sagt sie? Lieblingslügen der falschen Freude. Erstens, ja, alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Das Zweite, ja, es fällt nicht auf. Fällt nicht auf. Das Dritte, ja, macht jeder. Macht doch jeder. Warum nicht du auch? Sieh es nicht so eng. Sei offen, sei weit. Es war genau dieser Köder der Freude, der David dazu brachte, eine sexuelle Eroberung zu machen und mit Bathseba Ehebruch zu begehen. Es war genau diese Freude, diese falsche Freude, diese Scheinfreude mit ihren kurzfristigen Kick und Reiz machen Sünde möglich und machen Sünde wiederholbar. Falsche Freude ist keine wirkliche Freude, sie endet immer im Chaos. Auch wenn die Rechnung viel später kommt. Das muss nicht gleich passieren. Die Rechnung kommt später. Ich möchte dir auch drei Dinge sagen, was Sünde mit dir macht. Und ich glaube, ich leite das aus der Schrift ab und ihr könnt das nachlesen. Was Sünde mit dir macht. Erstens, sie beschäftigt dich länger, als du eigentlich wolltest. Sie beschäftigt dich länger, als du eigentlich wolltest. Das Zweite, sie geht mit dir weiter, als du eigentlich gehen wolltest. Und das Dritte, das geht nicht hier, ja. Sie kostet dich mehr, als du eigentlich ausgeben wolltest. Und dabei macht es wirklich keinen Unterschied, ob du als Christ lebst oder mit Gott nichts am Hut hast. Das gilt für alle Menschen. Das macht Sünde mit Menschen. David zahlte einen hohen Preis, da wollte er nicht landen. Er musste dann noch den Ehemann kurzfristig mal umbringen. Es hat ihn länger beschäftigt, als er eigentlich wollte. Falsche Freude. Und ihr jungen Leute unter uns, fragt da mal die Alten, ob das stimmt. Ihr müsst nicht alle aus eigener Erfahrung klug werden. Ich glaube, die meisten, oder ich glaube, alle werden sagen, es ist wahr. Wir haben das alle erlebt. Die falsche Freude durch Sünde zeigt dir nie, was sie mit dir vorhat und wer dahinter steckt. Sie ködert dich, sie steht vor deiner Tür, sie klopft nett an. Sie will mit dir alleine sein, einen Platz in deinem Leben haben, dich erstmal bei Laune halten. Und dann einen Platz im Leben bei dir finden und dich dann kontrollieren. Das ist nur ein anderes Wort für Sucht. Dich kontrollieren. Die herrschende Devise dieser falschen Freude lautet, das ist Lifestyle heute. Wenn es gut aussieht, pack es. Wenn es sich gut anfühlt, berühre es. Wenn es gut riecht, genehmige es dir. Wenn es gut schmeckt, dann iss so viel du kannst. Wenn es gut klingt, hör weiter zu. Diese Freude ist nur ein sündiges, lustvolles Begehren, das sich als Freude maskiert. Du musst das erkennen. Du musst das erkennen. Also die erste Regel lautet, um gefälschte Freude zu erkennen, wahre Freude kann nur innerhalb, das ist das, was die Schrift sagt, innerhalb der Grenzen Gottes gefunden werden. Innerhalb der Grenzen Gottes. Sonst geht's schief. Andere mache ich ein bisschen kürzer. Es gibt eine unbeständige Freude. Das ist die zweite Art Freude. So dieses flatterhafte, unbeständige. Von den Umständen abhängig sein. Also wenn das Leben gut läuft, hat man Freude im Überfluss. Dann spürst du auch Gottes Nähe, alles ist fein. Wenn im Leben aber Flaute kommt, wenn du Depressionen bekommst oder Dunkelheit herrscht, ist die unbeständige Freude verflogen und Gott scheint so ganz weit weg. Warum? Ich spüre ihn nicht mehr. Danke, Guder. Das ist diese flatterhafte Freude. Schönwetterfreude. Du weißt nie, wie der Tag bezüglich Freude wird. Kann heute mal so sein, morgen so. Und daher lautet die zweite Regel, die Umstände können wahre Freude weder hervorbringen, aber sie können wahre Freude, wenn du sie denn findest, auch nicht beeinträchtigen. Das dritte, verblassende Freude. Das ist eine dritte Art von Freude. Was meine ich damit? Das ist die Art Freude, die in Gottes allgemeiner Gnade für alle Menschen verwurzelt ist. Wenn du ein Mensch bist, dann hat Gott dich gesegnet, unabhängig von deinem geistlichen Zustand, ob du Gott kennst oder nicht. Jesus hat mal gesagt, er lässt die Sonne über allen aufgehen. Jeder Mensch ist in gewisser Weise von unserem Gott gesegnet. Diese Segnungen rufen Freude hervor. All das, was wir am Anfang mal so aufgezählt haben. Gute Dinge. Schöner Urlaub, Job, Karriere, die Natur, Ehe, Familie, Gesundheit, Natur. Schöner des Sonnenaufgangs, eine Wandertour oder Wohnmobil fahren. Das ist schön. Das ist ein Teil von wahrer Freude, die von allen Menschen erfahren wird. Aber ist eine Freude, die vergeht. Ich weiß heute schon, mein Urlaub endet wieder. Und dann sitze ich wieder bei DHL im Postauto. Sonnenuntergang, der ist schön, aber die Sonne geht halt mal unter. Der schönste Urlaub endet. Ehe sind nicht nur Flitterwochen. Alles verblasst irgendwie, weil diese Welt und auch das Gute, was sie zu bieten hat, eben nicht immer bleibt. Deshalb die dritte Regel, das Beste, was diese Welt zu bieten hat, was du in dieser Welt haben kannst, ist verblassende Freude. Es ist schön, aber es ist verblassend. Es wird vergehen. Und so lasst uns noch über diese Freude sprechen. Über die ewige Freude. Das ist die vierte und wahrhaftigste Art der Freude. Und die ist ewig. Warum kann sie so genannt werden? Weil sie eine Freude ist, die vom ewigen Gott ausgeht und auf ihn zurückgeführt wird. Und unser Gott ist ewig. Eine Freude, die nur Christen kennen. Die ist nicht allgemein. Eine Freude, die Paulus im Knast hat singen lassen. Jesus wird in Johannes 15 und 16 über Freude reden. Intern, zu denen, die glauben. Ja, Freude ist nicht nur etwas, das wir suchen, sondern auch ein wichtiges Thema in der Schrift. Das findest du, das ist ein wichtiges Thema. Ewige Freude ist die Freude, die Gott an sich selbst, an seiner Schöpfung und an seinem Erlösungswerk hat. Nur durch den Glauben an Jesus kannst du als Christ an dieser Freude teilhaben. Sonst nicht. Sonst nicht. Also jetzt kommen wir zurück. Wenn wir also Gott verherrlichen, haben wir Anteil an der Freude, die er an sich selbst hat. Ich erkläre euch das jetzt, was ich damit meine. Wenn du auf die Schöpfung blickst, siehst du sie eben nicht mehr nur als schön, sondern als Offenbarung der Schönheit Gottes, als den Schöpfer. Du kannst zu all der Schönheit der Natur sagen, hey, ich kenne den, der das gemacht hat. Das ist eine andere Qualität. Und der bleibt. Wenn du dann weiter über deine Errettung nachdenkst, freust du dich über die erwählende Gnade Gottes, die völlig unverdient ist. Das, wow, was hat Gott in meinem Leben getan? Das haben wir hier mit Paul hier öffentlich nochmal gesagt, dass es bei ihm passiert. Diese Freude besitzen Christen in Leid und im Wohlstand. In diesem und im nächsten Leben. Durch diesen Messias Jesus Christus. Das haben die Apostel gesehen. Hier ist mehr. Hier ist mehr. Und daher ist das hier die letzte Regel. Wahre, dauerhafte Freude findet man daher nur bei Gott in Christus. Und wir wurden dazu geschaffen, um von dem überwältigenden Anblick von der Majestät Gottes und seiner Herrlichkeit fasziniert zu sein. Wir wurden dafür geschaffen, eigentlich. Und damit ist der letzte Gedanke angedeutet. Wir ehren Gott, indem wir uns an ihm freuen. Mit dem Hintergrund können wir es sogar so sagen. Jetzt müssen wir ein bisschen Spannung aushalten. Der Sinn des Lebens, wahre Freude vermehren. Wahre Freude vermehren. Wir wurden geschaffen, um unsere Freude an Gott zu vermehren. Und jetzt sagen manche, Moment mal, wieder geht's nur um uns. Wieder geht's nur um meine Freude. Wieder mal egoistisch. Alles dreht sich um uns. Was ist mit Gottes Ehre? Hat Gott uns nicht zu seiner Ehre geschaffen? Nun heißt es, dass er uns geschaffen hat, um unsere Freude zu mehren. Immer ich. Was stimmt denn nun? Wurden wir zu seiner Ehre geschaffen oder zu unserer Freude? Ich erinnere euch zunächst nur an das, was Johannes uns gelehrt hat, auf seine Art und Weise. Die Person im Universum, die am meisten auf Gott ausgerichtet ist, ist Gott selbst. Was haben wir erst kürzlich gelesen? Johannes 13. Vers 31, 32, als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und sogleich wird er ihn verherrlichen. Jesus ging es darum, den Vater zu verherrlichen. Wir sehen das weiter auch dann in Johannes 14, Vers 13. Und um irgendwas ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde. Ja, darum geht es, um die Ehre Gottes. Ja, Gott hat uns zu seiner Ehre geschaffen. Das sagt die Schrift ausdrücklich. Das ist der Grundton der Schrift. Gottes höchstes Ziel ist es, Gott zu verherrlichen. Sich selbst zu verherrlichen. Darum geht es in der Bibel. Das will Gott erreichen mit allem, was er tut. Bei jeder Etappe der Schöpfung, auch der Errettung, ist es Gottes Absicht, seine Herrlichkeit uns aufzuzeigen. Wir sagen, wow, was hat dieser Gott getan? John Piper beschreibt das mit diesem Vergleich. Man kann es mit einem Mikroskop und mit einem Teleskop man kann kleine Dinge mit einem Mikroskop oder Teleskop sehen, größer werden lassen. Ein Mikroskop lässt winzige Dinge größer erscheinen, richtig? Ein Teleskop lässt große Dinge so erscheinen, dass wir sie sehen können. Große Dinge, die für uns dann sichtbar werden. Gott erschuf das Universum, um seine Herrlichkeit groß zu machen. Groß zu machen und die Errettung, um seine Herrlichkeit groß zu machen. Und alles, was er bei unserer Errettung tut, dient dazu, sich zu verherrlichen. Und nun kann man das gegeneinander ja ausspielen. Wie können wir denken, dass der Sinn des Lebens darin besteht, unsere Freude zu vergrößern? Schuf Gott uns denn nicht, damit wir sein höchstes Ziel teilen, nämlich ihn ehren? Ich würde das fragen, was gilt denn nun? Wurden wir zu seiner Ehre oder zu unserer Freude geschaffen? Ich weiß nicht, ob ihr viel in diesen alten Büchern lest, von so alten Kirchenvätern oder die bei der Erweckung in Amerika sehr aktiv waren, zum Beispiel Jonathan Edwards. Er schrieb 1755 ein Buch, dem Titel auf Deutsch heißt es, wozu Gott die Welt erschaffen hat. Und ich möchte euch da einfach einen Absatz raus zitieren. Ihr müsst nicht hier lesen, aber wer will, kann es. Ich lese es euch vor. Er schreibt, Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern dadurch, dass sie bejubelt wird. Wenn diejenigen, die sie sehen, sich daran erfreuen, wird Gott mehr geehrt, als wenn sie sie nur sehen. Seine Herrlichkeit wird dann mit ganzer Seele empfangen, sowohl vom Verstand als auch vom Herzen. Gott schuf die Welt, um seine Herrlichkeit mitzuteilen und damit das Geschöpf sie empfangen kann. Sie sollte vom Geist und vom Herzen empfangen werden. Wer seine Vorstellung von Gottes Herrlichkeit bezeugt, ehrt Gott nicht so sehr wie der, der auch seine Freude daran äußert. Deswegen singen wir Open the eyes of my heart, Lord. Herr, öffne mir die Augen, dass ich das sehe, dass ich das erkenne. Daran, deswegen haben wir letzte Woche, ich nehme mich das nur mal als Erinnerung, aus dem Westminster Katechismus ein Zitat gehört. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Damit fängt die Lehre an. Und er hält die Antwort so fest. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und jetzt könnte man das nochmal konkretisieren, wenn man nur ein Wort verändert. Was sie sagen wollten in diesem Katechismus ist eigentlich, indem das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, indem er sich für immer an ihm freut. Das heißt, wir verherrlichen Gott am meisten dann, wenn wir uns an ihm freuen. Und ich sehe, wie manche ihre Freude ausdrücken beim, ich muss sehen, als wir unser Wohnmobil abgeholt haben. Hey, ich kann mich richtig freuen, also wirklich. Oder bei der Fußball-WM, also da ist schon Begeisterung. Wie ist das mit Gott? Wie redest du über Gott? Was kommt dir da in den Sinn, wenn du über Gott redest? Strahlen da deine Augen? Wir verherrlichen Gott dann am meisten, wenn wir uns an ihm freuen. Das ist verrückt, wie Gott das gemacht hat. Wir wurden geschaffen, ja, das stimmt, um von dem überwältigenden Anblick von Gottes Majestät, Herrlichkeit fasziniert zu sein. Aber das korrespondiert bzw. geht nicht, wenn wir uns nicht auch an diesem Anblick erfreuen. Das gehört zusammen eigentlich. Nur zu sagen, wir sind geschaffen, um Gott zu ehren, impliziert so ein wenig, ich sag's mal ein bisschen flapsig, dass Gott so ein Profilneurotiker wäre, der das braucht, unsere Ehre. Gott braucht gar nichts von uns. Er ist vollkommen in sich selbst. Aber es gehört zu unserer Freude, Gott zu ehren. Das ist unsere Freude, das ist unsere Bestimmung. Wir ehren ihn, indem wir uns an ihm freuen. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Darüber wird Jesus nun sprechen ab Kapitel 14, Vers 8. Unsere Beziehung mit Gott, unser bei ihm Wohnen. Dem Apostel Johannes war das nicht nur wichtig, als er das Evangelium schrieb. Jahre später schreibt er einen Brief. Und da schreibt er, Kapitel 1, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Warum? Jetzt achtet. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, also teilhabt an dem, was wir erlebt haben. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Deswegen der letzte Gedanke. Freude ist nur so gut wie ihr Ziel. Freude ist nur so gut wie ihr Ziel. Wir haben vorhin falsche, unbeständige, verblassende, echte und ewige Freude miteinander verglichen. Und dann haben wir vier Regeln formuliert. Ich möchte sie euch nochmal nennen. Die erste Regel war, um gefälschte Freude zu erkennen, wahre Freude kann nur innerhalb der Grenzen Gottes gefunden werden. Zweite Regel war, die Umstände können wahre Freude weder hervorbringen noch beeinträchtigen. Die dritte Regel, das Beste, was diese Welt zu bieten hat, ist verblassende Freude. Und die letzte Regel war, wahre dauerhafte Freude findet man nur bei Gott in Christus. Schaut, hier ist das Ziel, eine Person. Eine Person. Wir wollen alles andere nicht ohne Christus. Ich will nicht in den Himmel, wenn Christus nicht da ist. Alles Schöne weist auf ihn hin. Also geben wir uns nicht mit billiger, gefälschter Freude zufrieden. Strecken wir uns aus nach dieser tiefen Freude. Das ist das, was ich euch heute sagen wollte. Innehalten. Habt ihr das in den letzten 14 Kapiteln gesehen? Ein bisschen. Ein bisschen. Die höchste Bestimmung des Christen ist es, Gott zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. Denn am Ende ist die Freude nur so gut wie ihr Ziel. Ich möchte abschließen mit einem Bild. Die mit mir auf der Konferenz waren vor 2 Jahren in Hamburg, auf der E21-Konferenz, kennen das Bild. Ich möchte es trotzdem nochmal auch euch nahebringen. John Piper hat es im Blick auf das Thema gesagt, die Sehnsucht nach Gott. Und mit diesem Bild möchte ich heute abschließen, um euch diesen Zusammenhang nochmal zu illustrieren zwischen der Herrlichkeit Gottes, ihn zu verherrlichen und unserer Freude. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen, sich daran zu erfreuen, sie zu bejubeln, ehrt Gott mehr als alles andere. Und andersherum, Gott ist am meisten in dir verherrlicht, wenn du am zufriedensten in ihm bist. So ist das. Stellt euch vor, jetzt komme ich zu der Geschichte. Bin ich froh, dass meine Frau heute nicht da ist, die muss arbeiten. Ganz verrückte Sache. Nee, sie kann sie hören, sie weiß ja schon, dass ich was sage. Am 6.5.2021 haben wir den 32. Hochzeitstag gehabt. Und stellt euch vor, es ist eine Geschichte, es ist ein Bild. Ich denke sogar daran. Und jetzt lasst uns mal annehmen, dass ich am 6. Mai nach Hause komme, ein bisschen früher als gewöhnlich und mit einem wunderschönen Blumenstrauß, den ich in meinem Rücken verstecke. Das ist sehr peinlich, wenn meine Frau das nachhört, weil sie weiß, ich schenke nochmal keine Blumen, aber ich sage, ist ja ein Bild. Und dann klingel ich an unserer Haustür, das tue ich sonst nie, weil ich habe ja einen Schlüssel. Meine Frau kommt an die Tür schaut ein wenig verwirrt, aber bevor sie was sagen kann, ziehe ich die Blumen nach vorne und sage, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, Lou. Sie sagt, Daniel, wie wundervoll. Die Blumen sind so schön. Warum hast du das gemacht? Und jetzt stellt euch vor, ich sage Folgendes. Das ist meine Pflicht. Ich habe ein Handbuch über Ehe gelesen, da steht drin, das musst du tun, das ist das Richtige, was man in so einem Fall tun muss. Das steht so in dem Buch. Ganz schlechte Antwort. Potenzielle Leute, die heiraten. Ganz schlechte Antwort. Ich bin auch ein bisschen froh, dass ihr darüber lacht, weil das sagt ja auch ein bisschen was. Euer Lachen ist richtig. Und dein Lachen ist grundlegender und wichtiger, als du jetzt noch weißt. Lass mich das nochmal erklären, warum. Spielen wir die Story nochmal zurück. Ich spiele die Szene nochmal, okay? Ich klingel also an meiner Haustür, hab die Blumen hinterm Rücken. Meine Frau kommt an die Tür und ich sage, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, Lou. Und sie sagt, oh Daniel, wie wunderschön, die Blumen sind so schön. Warum hast du das denn gemacht? Nun, was soll ich sagen? Was meint ihr? Ich sag's mal so, Lou, nichts macht mich glücklicher, als mit dir zu feiern. Du machst mich glücklich an unserem Hochzeitstag. Es gibt niemanden, mit dem ich diesen Abend lieber verbringen würde als mit dir. Zieh dich um, ich habe einen Plan. Okay. Jetzt frage ich euch, warum sollte sie als Antwort jetzt dazu dieses sagen? Oh, du bist so selbstsüchtig. Nichts macht dich glücklicher. Da ist niemand, mit dem du lieber zusammen sein willst. Es macht dich also glücklich, mich zu feiern. Immer du, du, du. Christlicher Hedonist, Egoist, du. Was bedeutet euer Lachen jetzt? An dieser Stelle, weil ihr wisst, sie würde nie so reden. Und die Frage ist, warum nicht? Warum nicht? Eine wichtige Frage. Warum würde sie das niemals sagen? Du weißt warum. Du weißt es ganz intuitiv. Du bist vielleicht noch nicht einmal in der Lage, es in Worte zu klären, aber hier ist der Grund. Wenn ich ihr sage, dass sie zu feiern mich froh macht, dann bekommt sie die Ehre und ich die Freude. Wenn ich ihr sage, du machst mich glücklich, dann bekomme ich die Freude und sie die Ehre. Und so ist es mit Gott. So ist es mit Gott. Wenn ich Herrlichkeit bei Gott sehe, dann bekommt er die Ehre, weil ich mich an ihm freue. Schau, wenn du in den Himmel kommst, vielleicht noch heute Abend, und du klopfst an die Tür, Gott öffnet die Tür und sagt, warum möchtest du hereinkommen? Und du sagst dann, nun, das ist eben das, was Menschen tun sollen und wollen und sollten. Und es ist meine Pflicht, in den Himmel zu kommen. Es war ein Gebot und ich habe gehört, dass da ganz nette Dinge abgehen. Gott wird darüber nicht lächeln. Du kennst die richtige Antwort. Was solltest du sagen? Das, was Psalm 16, Vers 11 sagt. Gott, in deiner Gegenwart ist Freude die Fülle. An deiner Rechten ist Freude ewiglich. Ich will hier hineinkommen, weil du da bist. Was solltest du sagen? Und ich bete, dass du das sagen kannst, dass wir das als Gemeinde so sagen, weil mit dieser Antwort wäre er geehrt. Da wäre er geehrt. Also wir studieren das Evangelium, um genau dahin zu kommen. Wir sehen seine Herrlichkeit. Wir sehen seine Herrlichkeit. Und wir freuen uns an ihm. Und das ehrt ihn. Jesus, ich bitte dich sehr, dass du uns da noch mehr mit hineinnimmst in dem weiteren Studium von Johannes. Dass wir auch deine Herrlichkeit immer mehr verstehen. Nicht nur davon reden, sondern dass sie uns erfüllt. Wir jubeln, wenn wir an dich denken. Und wissen, dass das eine Freude ist, die nie vergeht, unabhängig von den Umständen. Ob ein Urlaub beginnt oder zu Ende geht, du bleibst derselbe. Du bist der Grund unserer Freude. Lehre uns das. Danke, Jesus, für deine Hilfe bei all dem, was wir von uns aus nicht wissen können. Danke für das Innehalten. über deine Schönheit und Herrlichkeit nachzudenken. Öffne uns dafür immer mehr die Augen. Amen.